Achtung, Brecher! Die Matrosen klammern sich panisch an ihre Sicherungsseile, ducken sich über der Welle, die über dem Schiff zusammenbricht. Es ist stockfinster, obwohl es erst nachmittags ist. Der Wind tobt, der Regen kommt von der Seite. Das Schiff wird wie eine Nussschale hin und her geworfen. Es ist nass, es ist kalt und trotzdem weiß jeder, was er zu tun hat. Klar, die Situation ist lebensbedrohlich, das ist allen bewusst. Wer jetzt über Bord geht, ist verloren. Aber die Matrosen haben keine Panik. Sie wissen, was zu tun ist. Denn sie wissen, ihr Kapitän hat die Lage absolut im Griff. Seine Befehle sind klar und werden sofort befolgt. Jeder Handgriff sitzt und so kommt dieses Schiff sicher durch diesen Sturm hindurch. Navigation in unsicheren Zeiten. Das ist das Thema von heute und das Thema unserer Predigt heute. Mit Jesus unterwegs, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, als Gemeinde, als Einzelpersonen, dann werden schwierige Zeiten in unserem Leben kommen. Es geht nicht darum, ob Krisen kommen, sondern wann sie kommen und wie viele kommen und wie sie aussehen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du in schwierige Zeiten geraten. Das habe ich schon hinter mir und das wird noch vor mir liegen. Und wenn wir als Gemeinde mit Jesus unterwegs sind, gilt das ganz genauso. Was ich heute mit euch vorhabe, ist eine Themenpredigt. Das heißt, ich habe nicht den einen Bibeltext, den ich mit euch zusammen auslegen und entwickeln möchte, sondern ich habe verschiedene Texte zu verschiedenen Themen, mit denen ich dieses Gesamtbild mit euch entwerfen möchte. Und einsteigen möchte ich mit einem grundlegenden Prinzip, was sich aus meinem Einstiegsbeispiel ableitet. Und das gilt dann für alles, was nachher kommt. Je turbulenter die Zeiten sind, desto widerspruchsloser sollte ich den Anordnungen Gottes gehorchen. Ich wiederhole das nochmal. Je turbulenter die Zeiten sind, desto widerspruchsloser sollte ich den Anordnungen Gottes gehorchen. Stellt euch vor, dieses Schiff von gerade eben ist nicht im Sturm, sondern fährt auf einer ruhigen See dahin. Die Sonne scheint, eine leichte Brise aus der richtigen Richtung. Alles ist gut, alles ist schön. Man kann sich vorstellen, der Kapitän steht mit seinen Offizieren da, über den Sextanten und die Karten gebeugt und diskutiert, was jetzt so die beste Möglichkeit wäre, das Schiff ans Ziel zu bringen. Welchen Kurs man nehmen sollte, wie man die Wellen und den Wind so berechnet und bla und blub. Sogar die Matrosen, die einfachen Matrosen können dazukommen und mal ihren Senf abgeben, ist ja kein Problem. Es ist ja gerade alles gut. Aber wenn der Sturm aufzieht, dann wird nicht mehr diskutiert. Stellt euch das Szenario mal im Sturm vor. Der Kapitän brüllt irgendwas, was gemacht werden muss. Der Matrose stellt sich hin. Nee, das sehe ich jetzt aber völlig anders. Da müssen wir jetzt erstmal drüber reden. Währenddessen geht das Schiff unter. Ja? Wenn die See ruhig ist, dann können wir in unserem Leben auch gerne mal mit Gott diskutieren. Dann können wir mal reden, dann können wir gucken, was denn der beste Weg ist. Aber wenn dein Leben gerade unterzugehen droht, dann ist es gut, einfach die Anordnungen Gottes zu befolgen und umzusetzen. Hab das bitte im Hinterkopf bei allem, was jetzt nachher kommen wird. Aber um diese Befehle des Kapitäns befolgen zu können, sollten wir sie kennen. Das wäre von Vorteil. Und darum gucken wir uns heute auf drei Bereichen unseres Lebens, wo ich glaube, dass gerade ganz viele Stürme drohen, an, was denn diese Befehle Gottes, unseres Kapitäns, so sind. Ich bekomme oft den Hinweis, dass ich nicht nur schnell rede, sondern dass meine Predigten auch sehr dicht sind und manche beim Mitschreiben und Zuhören schon so leichte Schweißausbrüche bekommen. Das wird heute nicht besser. Eher im Gegenteil. Ich habe heute drei Themen, zu denen man jeweils eine Predigt halten könnte, in eine Predigt gepackt. Sollte ich euch irgendwo abhängen, hört es euch zu Hause nochmal an, da könnt ihr Stopp drücken. Aber ich gebe mir Mühe, euch alle mitzugeben. Also, wie navigieren wir durch die stürmischen Zeiten unseres Lebens am Beispiel von Kriegs- und Kriegsgeschrei, ethischen Herausforderungen und wirtschaftlicher Not? Ich glaube, wenn ich mich hier so umgucke, habe ich eine privilegierte Generation vor mir. Wenn ich es richtig sehe, ist hier niemand, der noch einen Krieg miterlebt hat. Auf jeden Fall nicht in Deutschland, vielleicht auch noch nicht mal im Ausland. Und wenn wir in die Weltgeschichte gucken, dann befindet ihr euch in einer absoluten Ausnahmesituation. Es gab selten in Deutschland eine Generation, die keine Kinder im Krieg verloren hat, die nicht überfallen wurden, die keine Gewalt in dieser Art erlebt haben. Und trotzdem kommt uns heute hier in Deutschland das Kriegsgeschrei erschreckend nahe. Auch verstärkt durch die sozialen Medien und das Internet, die Bilder und Fotos, die uns da fluten. Die Ukraine ist auf einmal ganz nah an Diesbeck rangerückt. Der letzte Konflikt in Europa war 1995, der Kosovo-Krieg. Da war ich noch zu klein, um das wirklich an mich ranzulassen. Und jetzt ist es Kiew. Kiew, da habe ich 2012 überlegt, zu einem Fußballspiel hinzufahren. Da hat die Schwester meines Schwagers lange Jahre gelebt und gearbeitet. Da drüben wohnt eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine. Kriegsflüchtlinge aus Europa. Es ist auf einmal schrecklich nah. Und kaum hat man sich an den einen Konflikt gewöhnt, wie krank ist das, das zu sagen, oder? Kaum hat man sich daran gewöhnt, bricht in Israel das Chaos aus. 7. Oktober, der Überfall der Hamas. Und jetzt bin ich keiner der Christen, die übermäßig bewegt sind von dem Ergehen Israels. Jetzt bin ich im Bewusstsein, dass ich den säkularen Staat Israel vom Volk Gottes im Alten Testament klar unterscheiden muss. Aber ich merke, dass dieses Volk einen Platz in meinem Herzen hat, als Deutscher und als Christ. Und jetzt geht's da weiter. Und wenn ich dieses Massaker an den Zivilisten sehe, wenn ich mir überlege, was gerade im Gazastreifen vor sich geht, da wird mir schlecht. Und da kommen ganz, ganz viele Emotionen in mir hoch. Dabei, wenn ich überlege, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Krieg in Deutschland passiert? Wie wahrscheinlich ist es, dass einer meiner Söhne an die Front muss? Gering. Sehr gering. Und trotzdem macht dieses Kriegsgeschrei etwas mit mir. Es macht mir Angst. Es verunsichert mich. Das sind verschiedene Gefühle. Das eine habe ich schon gesagt, das ist die Angst. Die Angst, dass da irgendwelche Verrückten die Welt mit einem Krieg überziehen, der eskaliert und der nicht mehr aufzuhalten ist. Da ist Hilflosigkeit, denn ich kann nichts tun, gar nichts, um in der Ukraine, in Israel, anderswo auf der Welt, irgendwas zu verändern. Ich kann den Menschen dort nicht helfen. Und das fühlt sich so ekelhaft an. Und aus dieser Hilflosigkeit kommt die Wut. Die Wut über diese Tyrannen, die für nichts Hunderte, Tausende an Menschenleben opfern. Was sagt Gott dazu? Was sagt unser Kapitän zu diesem Sturm in unserem Leben? Er sagt etwas völlig Unmenschliches, etwas Schreckliches, etwas Unbefriedigendes, etwas Entsetzliches. Er stellt die Herangehensweise dieser Welt auf den Kopf. Und das ist einer der Texte, wo ich mir manchmal wünsche, sie würden nicht in der Bibel stehen. Ich lese euch Lukas 6, die Verse 27 und 28 vor. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, also Jesus, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Ich habe in meiner letzten Predigt hier gesagt, dass die Verse, die wir nicht verstehen in der Bibel, gar nicht das Problem sind, sondern die, die wir klar und deutlich verstehen. Das ist einer davon. Klar und deutlich, oder? Was Jesus hier will, ist eindeutig. Und ich muss durchatmen. Wenn dich jemand angreift, vergib. Wenn dich jemand verflucht, segne. Wenn dir jemand Angst macht, liebe ihn. Boah. Und zwar bedingungslos. Da steht nicht, liebe ihn, wenn er sich entschuldigt. Da steht nicht, vergib ihm, wenn er einen Schritt auf dich zugeht. Sondern das ist bedingungslos. Ohne den ersten Schritt. Und ich frage mich, ja, was ist denn bitte mit Rache? Was ist denn bitte mit Genugtuung? Was ist denn bitte mit Gerechtigkeit? Soll es das alles nicht geben? Ja und nein. In Römer 12, Vers 19 steht, liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst es vielmehr Gott, das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Dieser Vers ist die perfekte Begründung für den Vers aus Lukas, den wir vorher gelesen haben. Weil der allmächtige Gott seine Gerechtigkeit schaffen wird, können wir darauf verzichten, es zu versuchen, sie herzustellen. Weil der allmächtige Gott zu seiner Zeit, auf seine Art und Weise, an sein Ziel kommen wird, können wir lieben, können wir vergeben, können wir segnen, weil Gott wird die Gerechtigkeit herstellen, weil er die Kontrolle hat. Und mir ging es in der Vorbereitung so, dass an dem Punkt ich gemerkt habe, dass mich meine eigene Einleitung einholt. Denn ich will nicht lieben, ich will nicht vergeben, ich will nicht segnen. Vor allem nicht die Leute, also ich will das schon, aber nicht die Leute, die ich nicht mag. Das ist, ihr wisst, was ich meine. Wenn der Sturm tobt, dann heißt es gehorchen und nicht diskutieren. Wenn wir durch diese Zeiten kommen wollen, dann müssen wir unserem Kapitän gehorchen und das tun, was er sagt, weil er hat die Verantwortung für mich und er hat die Ahnung über mein Leben. Wenn du Kriegsgeschrei hörst, wie willst du reagieren? Könnt ihr mir sagen, was Wahrheit ist? Könnt ihr mir sagen, was richtig und was falsch ist? Mein Gefühl ist nämlich, es wird immer schwerer. Und das verunsichert mich, nicht zu wissen, was ist richtig, was ist falsch. Unsere Welt ist kleiner geworden und gleichzeitig so viel größer. Das klingt jetzt sehr philosophisch und verwirrend. Ich kläre es gleich auf. Vor 50, vor 100 Jahren war ganz klar, was ist richtig, was ist falsch. Ach, so weit muss ich überhaupt nicht zurückgehen. Vor 30 Jahren, das reicht schon. Vor 30 Jahren war klar, dass was jemand, der hier zur Christusgemeinde gehört, glaubt und für richtig und für falsch hält. Also im Groben und Ganzen. In den großen Fragen. Und auch ethisch waren wir uns da ziemlich einig. Und das liegt daran, weil damals unsere Systeme geschlossener waren. Heute würde man sagen, wir bleiben in unserer Bubble. Wir blieben in unserer Bubble. Als Gemeinschaftler, als Freikirchler, da hat man sich nicht groß mit den Atheisten, den Pfingstlern, den Landeskirchlern beschäftigt. Man hat keine Bücher von denen gelesen, man ist da gar nicht wirklich rangekommen. Am Büchertisch lagen die eigenen Bücher aus, die man so kannte, die Autoren, die man kannte, die eigene Meinung bestätigt haben. Das war alles relativ abgegrenzt. Und heute ist es anders. Heute ist die Welt vor allem durchs Internet enger zusammengerückt und damit kleiner. Ich bekomme viel mehr mit und dadurch wird sie gleichzeitig viel, viel größer. Ich bekomme eben alles mit, was andere denken, was andere glauben, was andere für wahr und richtig halten. Und ich sage euch, das macht es anstrengend. Auch und vor allem in den Bereichen der Ethik. Wie ich es eben gesagt habe, vor 30 Jahren war klar, wer in eine christliche Gemeinde geht, sich selber als Christ sieht und bezeichnet, der war in den großen und ganzen Themen eigentlich relativ einig. Das war in der Christusgemeinde ganz genauso. Das heißt nicht, dass immer alle so gelebt haben, wie man das für richtig gehalten hat. Da hat sich der Mensch kein bisschen geändert. Aber die allgemeine Meinung war gleich. Und heute ist es nicht mehr so. Es ist noch nicht mal unter den Pastoren so. Wenn ich einen Praktikanten aus meiner Hochschule bekomme, wo ich studiert habe, dann kann ich mir nicht sicher sein, ob der in den ethischen Fragen genauso tickt wie ich, wie man das halt so macht, dachte ich. Weil das Feld weiter geworden ist. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich ticke eher konservativ in vielen Fragen und mich macht das fertig, wenn Leute da irgendwelchen modernen Schnickschnack glauben und vertreten. Ist denn das alles, was früher mal war, gilt es denn nicht mehr oder was? Aber ich muss ehrlich zugeben, das ist nicht nur für mich anstrengend, sondern für beide Seiten, für beide Lager. Denn wenn du nicht der tradierten Meinung bist, sondern neue Wege denkst, dann ist das auch anstrengend, weil dann passt du irgendwie auch nicht wirklich rein. Und ich bin auch, ihr kennt mich, weit davon zu entfernt zu sagen, früher war alles besser. Das war es überhaupt nicht. Aber es war klarer. Und damit war es einfacher. Und damit hat es mich weniger verunsichert. Was machen wir jetzt mit dieser Unsicherheit, nicht zu wissen, was richtig und falsch ist? Was sagt Gott dazu? Der Bibeltext, der jetzt kommt, könnte den ein oder anderen ein bisschen ärgern. Ich erkläre gleich, warum. In Johannes 8 bringen die Pharisäer eine Frau zu Jesus, die sie in flagranti beim Ehebruch erwischt haben, und stellen sie vor Jesus hin und wollen ihm damit eine Falle stellen. Was sollen wir jetzt mit dieser Frau tun? Sagt Jesus, vergebt ihr, dann nimmt er das Gesetz nicht ernst und disqualifiziert sich. Sagt er, na, sie muss gesteinigt werden, das steht im Gesetz drin, dann zeigt er es kein bisschen anders als die Pharisäer. Dann sagt Jesus den berühmten Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und dann kommt folgende Verse. Da richtete sich Jesus erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige fortan nicht mehr. Wenn ich den Text jetzt für dieses Thema nehme, könnte jetzt jemand auf die Idee kommen und sagen, aha, der Chris nennt alle, die eine andere ethische Meinung haben als sie, Sünder. Anders zu denken als Chris ist also Sünde, weil das ist das eigentliche Thema des Textes. Und ich sage das ganz bewusst nicht. Aber wir können aus diesem Text Prinzipien von Jesus lernen im Umgang mit Menschen, die eine andere Meinung haben als wir. Zwei Sachen, und die würde ich euch gerne jetzt nahebringen. Und zwar ist das Akzeptanz und Klarheit. Das erste ist die Akzeptanz. Ich glaube, es ist okay und es ist legitim, wenn mich andere ethische Positionen, ein anderes Denken, ein anderes Glauben verunsichern, wenn sie mich sogar ärgern, wenn sie mich herausfordern, wenn sie mich verunsichern. Aber es darf nicht dazu führen, dass ich den anderen nicht mehr als Mensch, als Bruder, als Schwester sehe und dementsprechend auch behandle und liebe. Die Ehebrecherin steht hier ganz klar auf der falschen Seite. Ich finde es an der Geschichte immer spannend, wo ist der Mann dazu? Also, weil der müsste genauso verurteilt werden. Und wie kommen die gerade in dem Moment an eine Frau, die gerade frisch die Ehe? Es ist alles mehr als dubios. Und trotzdem bleibt, diese Frau hat die Ehe gebrochen und war eine Sünderin, hat getan, was Jesus nicht für gut heißt. Und trotzdem begegnet er ihr mit Liebe, mit Annahme und mit Respekt. Jetzt kann man einwenden, Chris, es gibt aber doch in dem Neuen Testament einige Stellen, die einen sehr rüden Umgang mit Irrlehrern fordern. Ja, stimmt. Müssen wir aber genauer hingucken. Das erste ist die Frage, um was für Fragen geht es überhaupt? Geht es hier um Kategorie B, C, D, wie ich sie nenne? Also Fragen, die eher nebensächlich sind. Dann darf ich anderer Meinung sein, aber ich werde weiter, wie gesagt, Akzeptanz der Person. Ich werde sie lieben, ich werde sie annehmen. Und wenn jemand in Kategorie A Fragen, das sind Fragen, die den Kern unseres Glaubens betreffen, ist Jesus wirklich auferstanden oder nicht? Gibt es einen anderen Weg zu Jesus, zu Gott als durch Jesus? Wenn jemand solche Fragen anders beantwortet, dann verlässt er den Boden des Evangeliums. Ist in meinen Augen niemand, der hier in der Gemeinde öffentlich verkündigen darf. Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht mit Respekt, Liebe, Toleranz, Jesusmäßig eben behandle. Und das andere ist, klare Stellung beziehen. Ich glaube, es ist wichtig in so einem Sturm, sich nicht durch falsch verstandene Rücksicht und Akzeptanz, wenn man sie falsch versteht, von meinem Standpunkt wegzubewegen. Ich brauche im Sturm einen klaren Standpunkt. Ich muss mich mit Gottes Wort an den Mast anbinden, um nicht runtergespült zu werden. Dafür muss ich mich bilden, dafür muss ich diskutieren, dafür muss ich forschen. Und dann vertrete ich diese Meinung auch und werde nicht weichen. Nicht um den zu gewinnen gegen den anderen, sondern um ihn zu gewinnen. Sehr schön, wenn ihr das mal sehen wollt, wie das funktioniert. Guckt euch Apostelgeschichte 17 an, wie Paulus am Areopag da mit den Athenern diskutiert. Am Anfang des Textes heißt es, und sein Geist ergrimmte über die ganzen Götzenaltäre, also er stinksauer, sie hält es für vollkommen falsch und begegnet ihnen mit, also ihr seid so fromme Leute, das finde ich ja so super, lasst uns mal diskutieren. Er nimmt sie an, er nimmt sie ernst und diskutiert hart in der Sache. So, damit kommen wir zum letzten Themengebiet für heute. Und ich habe lange, wirklich lange überlegt, ob ich das hier anpacken kann, ob das auf mich, auf uns überhaupt zutrifft. 275 Millionen Menschen weltweit sind von Hunger betroffen. 700 Millionen Menschen leiden unter extremer Armut. Das bedeutet, sie haben weniger als $2.15 pro Tag zum Leben. Meine Kinder werden nie verhungern. Meine Kinder werden nicht erfrieren. Sie werden noch nicht mal frieren. Ich werde immer genug Geld haben, meine Wohnung zu heizen und ihnen warme Kleidung zu kaufen. Und ich stelle mich hier hin und will über Armut reden? Geht das überhaupt? Nach reichlichen Überlegungen denke ich, ja, das geht. Denn Armut ist keine objektive Sache, sondern ist eine subjektive Angelegenheit. Nur weil objektiv Milliarden von Menschen in Afrika, in Asien ärmer sind als ich, heißt das nicht, dass ich mich nicht arm fühlen kann und auch nicht arm sein kann. Ich habe es an einem schönen Beispiel, kann ich es deutlich machen. Als ich meinen Berufseinstieg gemacht habe, war ein Kollege von mir, selbe Situation, in einer deutschen Großstadt mit sehr hohem Preisniveau. Und der hat das normale tarifliche Gehalt eines Berufsanfängers bekommen, war aber in einer sehr reichen Gemeinde. Also die Leute haben alles sehr gut verdient. Und er war mit Abstand das ärmste Gemeindemitglied. Das ging so weit, dass er nicht mit auf die Gemeindefreizeit hätte fahren können, weil das Haus einfach zu teuer war, was die rausgesucht hatten. Er konnte nicht in dem Viertel wohnen, wo die anderen Gemeindemitglieder gewohnt haben, weil das nicht bezahlbar war für ihn. Er konnte nach dem Gottesdienst nicht mit in den Biergarten oder ins Restaurant gehen, weil das bei seinem Gehalt und diesen Preisen einfach nicht drin war. Er konnte nicht dieselben Autos, hätte ich beinahe gesagt, fahren. Er konnte überhaupt kein Auto fahren, weil er sich kein Auto leisten konnte. Und er konnte auch nicht dieselben Urlaube machen wie die Leute aus seiner Gemeinde. Und er hat sich arm gefühlt. Zur selben Zeit habe ich meinen Berufseinstieg in einer sächsischen Kleinstadt gemacht. Ich habe sogar noch weniger verdient als mein Kollege. Osttarif. Aber meine Gemeinde bestand vor allem aus Ostrentnern. Mit sehr kleiner Rente. Und ich war mit meinem Gehalt oberes Mittelfeld der Gemeinde. Ich habe im selben Viertel gewohnt wie meine Gemeindeleute. Ich konnte alle sozialen Dinge mitmachen. Ich habe mich überhaupt nicht arm gefühlt. Armut ist ein subjektives Empfinden. Und in der wirtschaftlichen Flaute, in der sich unser Land gerade befindet, fühle ich mich zum ersten Mal arm. Ich war nie auf Rosen gebettet. Als Student habe ich einige knappe Zeiten durch, aber das waren alle um mich herum. Zwei meiner Kinder lernen gerade in der Musikschule hier mit viel Engagement und Leidenschaft ein Instrument. Und das ist eine Freude für mich, das zu sehen. Außer an dem Tag, wo die Musikschule abbucht. Weil da merke ich, dass ich es mir eigentlich nicht leisten kann. Wenn ich einkaufen gehe, knacke ich im Moment fast immer die 200-Euro-Marke. Und wenn mich dann jemand anlächelt und fragt, na, Wocheneinkauf für die Großfamilie, muss ich eigentlich sagen, ja, aber es reicht noch nicht mal für eine Woche. Und ich kaufe nicht bei Feinkost Käfer in München ein, sondern bei Feinkost Albrecht in Neustadt, also bei Aldi. Und dieser Einkauf, der jetzt über 200 kostet, der hat nachweislich vor 2 Jahren unter 150 gekostet. Und ich gucke auf mein Konto, ich gucke auf den Kalender, rechne aus, wie viele dieser Einkäufe brauche ich diesen Monat noch und merke, okay, die neuen Hosen müssen wir verschieben. Das geht nicht. Es gab im letzten halben Jahr einige Monate, wo wir ohne unsere Rücklagen nicht über die Runden gekommen wären. Und das frustriert mich. Ich arbeite hart. Ich werde gut bezahlt. Ich habe eine großzügige Gemeinde. Und trotzdem reicht es gerade nicht für unser Leben ohne Unterstützung. Ich erzähle das hier in dem Bewusstsein, dass das Jammern auf ganz hohem Niveau ist. Das will ich deutlich sagen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass meine Frau früher wieder arbeiten gehen muss, als wir geplant haben. Dann sind wir diese Sorgen los. Aber wir sind nach vielem Reden, Diskutieren und Beten zum Ergebnis gekommen, dass meine Kinder ihre Mutter gerade mehr brauchen, als der Arbeitsmarkt sie braucht. Wir glauben, dass wir dem Reich Gottes besser dienen können, wenn wir es so machen, als wenn wir für unser Konto arbeiten. Und es kommen dann trotzdem diese Frustgefühle, diese Wut, diese Unsicherheit hoch. Was? Ja. Jetzt kenne ich eure Kontostände nicht, bin ich ganz froh drum, aber ich habe gerade an einigen Nicken und Lächeln gemerkt, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier, dem es gerade so geht. Es gibt hier Leute, die kennen dieses Gefühl wirtschaftlicher Knappheit. Not ist subjektiv. Was macht's mit dir, wenn es dir so geht? Was machen wir als Christen damit? Und was macht es mit uns? Wieder sind da die verschiedensten Emotionen, Wut, Angst, Frust, Unsicherheit. Ich möchte euch 2 kurze Herangehensweisen mitgeben anhand eines Bibeltextes, den ich euch jetzt noch vorlese. Matthäus 6, die Verse 24 bis 27. Niemand kann 2 Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und um Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. 2 Dinge, die wir hier entdecken. Das erste ist, häng dein Herz nicht an wirtschaftliche Sicherheit. Es ist gut und wichtig, dass wir vorsorgen, dass wir gute Haushalter sind. Aber Gott hat uns nicht dazu berufen, in wirtschaftlicher Sicherheit zu leben. Gott hat uns dazu berufen, ihm nachzufolgen. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste, das ist die Priorität und alles andere folgt dem nach. Ich glaube, dass Gott uns versorgt, komme ich gleich nochmal zu. Aber es ist nicht die erste Priorität in unserem Leben. Deine erste Priorität sollte nicht dein Kontostand sein, sondern das, was du für und mit Jesus erlebst. Und wenn das vorne steht, dann verlieren die Sorgen, die da sind und die wirtschaftliche Not, die real ist, ein bisschen ihre Bedeutung, bekommen die richtige Größe zugewiesen, weil du weißt, was wirklich zählt. Und das Zweite ist, vertraue neu, dass Gott dich versorgt. Ich weiß, dass auf der Welt Christen verhungern. Und dann klingt dieser Bibeltext wie ein Hohn. Zu sagen, glaub an Gott und du wirst nicht mehr Not leiden, funktioniert nicht. Und trotzdem möchte ich diese Zusagen, die Jesus uns hier gibt, ernst nehmen. Und ich könnte mich jetzt hier hinstellen und eine ganze Predigt erzählen, wie Gott mich wirtschaftlich versorgt hat. Eigentlich wäre das sogar wichtig, aber ich habe die Zeit dafür nicht. Aber ich möchte euch den Mut machen, zu beobachten, zu erleben, wie Gott euch schon versorgt hat, das wahrzunehmen und darauf zu vertrauen, dass er das, was er schon getan hat, was er euch versprochen hat, auch in Zukunft tun wird. Wir haben in unserer Küche eine Wand mit Kreidefarbe gestrichen und haben darauf, schreiben wir mit Kreide immer drauf, wenn Gott uns versorgt. Und diese Wand ist fast voll. Und ich stehe da immer wieder davor, guck mir das an, staune und denk mir, jawohl, du hast es in der Vergangenheit getan, Herr, und du wirst es wieder tun. Und das beruhigt diesen Sturm in mir. Das hilft mir, durch diese unsicheren Zeiten hindurch zu navigieren und zu vertrauen, dass Gott in der Kontrolle ist und er es richtig macht. Wir singen jetzt eine Antwort auf die Stürme in unserem Leben. Und ich lade dich ein, dieses Lied jetzt ganz bewusst zu singen und dieses Abendmahl, was danach kommt, ganz bewusst zu feiern. Im Vertrauen darauf, dass Gott der Kapitän ist, der unsere Stürme beruhigt. Und vielleicht als Antwort zu sagen, jawohl, und ich gehorche neu, wenn mein Kapitän im Sturm mir Anweisungen gibt. Amen.